Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
So klingt Hongkong in diesen Tagen. Und längst gehen auch nicht mehr nur die Jüngeren auf die Straße.
Ich bin sehr wütend. Und wenn ein alter Mann wie ich schon so wütend ist, dann werdet ihr verstehen, wie groß erst der Ärger der jungen Generation ist. Wer eine Gesellschaft regieren will, kann das nicht mit Wasserwerfern oder Elitepolizisten tun. So gewinnt ihr nicht die Herzen der Menschen. Das geht nur mit Wahrheit, Gerechtigkeit, Empathie und Vertrauen.
Das Vertrauen in die Regierung Hongkongs ist bei vielen zerstört, seit den Plänen für das Auslieferungsgesetz. Das würde es erlauben, Menschen aus der Sonderverwaltungszone im Südosten Chinas einfach aufs Festland zu bringen.
Ich kann nur sagen, dass ich große Angst davor habe. Wir glauben nicht an das Rechtssystem in China. Mit dem Auslieferungsgesetz könnten ich oder andere Aktivisten nach China ausgeliefert werden. In China brauchen sie keine Beweise. Sie machen für 2 oder 3 Tage ein Verfahren und stecken die Leute dann länger als 1 Jahrzehnt ins Gefängnis. Natürlich habe ich Angst.
Wie dieser Demokratieaktivistin geht es sehr vielen Hongkongern. Deswegen gab es jetzt die größten Demonstrationen seit 1989. Rund 2 Millionen Menschen haben sich laut Veranstaltern durch die Hafenstadt geschoben. Ist das jetzt das letzte Aufbäumen gegen die Herrschaft Pekings oder bleibt Hongkong eine liberale Finanzmetropole mit Meinungspresse und Versammlungsfreiheit? Darüber wollen wir heute mehr erfahren in der Weltzeit. Ich bin André Zanto, schön, dass Sie dabei sind. Und mit mir verbunden ist Christine Schie-Kupfer, Sinologin, hat in China lange gelebt und arbeitet jetzt beim Mercator-Institut in Berlin, einer Denkfabrik extra für China-Themen. Hallo.
Schönen guten Tag.
Für alle, die noch nie in Hongkong waren, Frau Schie-Kupfer, helfen Sie uns. Welche Bilder gehen Ihnen da durch den Kopf?
Ich war das letzte Mal im Dezember letzten Jahres in Hongkong auf dem Weg, Verwandtschaftsbesuch, Schwiegereltern in Peking. Hongkong ist eine nach wie vor beeindruckende Metropole, eine auch relativ internationale Stadt mit breiten Straßen. Was auch auffällt, als jemand, der politisch interessiert ist, die Vielfalt der Presselandschaft an Kiosken. Sie sehen auch immer mal die ein oder andere Demonstration, die in China verbotene Falun Gong-Bewegung verteilt Flugblätter. Amnesty International hat oft einen Stand. Also es ist eine wirtschaftlich boomende, bunte und politisch doch auch etwas oder ganz klar andere, liberalere Stadt.
Hongkong war mehr als 150 Jahre britische Kronkolonie. Dann erfolgte 1997 die Übergabe an China, aber nur mit der Zusicherung, dass Hongkong eine marktwirtschaftliche Demokratie bleiben darf für 50 Jahre. Wie ist denn Ihre Prognose? Bleibt das so bis 2047?
Also was bleiben wird, dass es ein ständiges Ringen sein wird zwischen unterschiedlichen Kräften, zumindest jetzt, wenn ich in die nächsten 5, 10, vielleicht auch 15 Jahre blicke. Wir haben diejenigen, die vor allen Dingen in China sitzen, nicht nur die chinesische Regierung, sondern auch die Unternehmen, die chinesischen, die durchaus ein Interesse daran haben, dass Hongkong immer festlandschinesischer wird, gerade natürlich die Kommunistische Partei, dass das also nicht ein Alternativsystem wird, gerade in politischer Hinsicht. Sicht natürlich. Wir haben aber auch diejenigen Kräfte in Hongkong, gerade die jungen Hongkonger, denen doch sehr viel liegt an ihren politischen Freiheiten und die sich natürlich auch fragen, wie ihre Regierung jetzt mit diesem Konflikt umgehen wird und was auch die Hongkonger Regierung tun kann, um zwischen diesen unterschiedlichen Interessen oder gerade zwischen diesen beiden Polen, Peking auf der einen Seite und ein Großteil der Hongkonger Bevölkerung auf der anderen Seite, zu vermitteln.
Könnte Peking nicht eigentlich auch auf Zeit spielen? Also einfach warten bis 2047 und sich dann Hongkong komplett einverleiben?
Wir sehen ja an den Protesten, dass es gerade die junge Generation ist, die jetzt sehr stark auf die Straße geht, die unzufrieden ist, natürlich primär jetzt mit ihrer eigenen Regierung, die so wenig reagiert hat auf die Forderung, aber natürlich letztendlich auch sich große Sorgen macht, was eben einen zunehmenden festlandchinesischen Einfluss angeht. Und das ist ja eine Generation, die sind jetzt Anfang, Mitte 20, 2047 sind die in ihren besten Jahren, sag ich mal, vielleicht in wichtigen Positionen. Ist natürlich die Frage, was sie dann für Interessen haben. Aber zumindest jetzt für die nächsten 5 bis 10 Jahre sieht das nicht danach aus, dass es ein Problem ist, was wirklich verschwinden wird.
Vielleicht ist es aber auch ganz nützlich für Peking, dass Hongkong weiterhin eine liberale, autonome Finanzmetropole bleibt. Darüber sprechen wir gleich, aber erstmal wollen wir unseren China-Korrespondenten jetzt hören, Axel Dorloff. Er war dieser Tage in Hongkong und zeichnet für uns die Chronologie des Protestes nach.
Bereits im März und April gibt es erste kleinere Proteste gegen das geplante Auslieferungsgesetz. Die Bewegung erhält weiter Zulauf. Mitte Juni dann der vorläufige Höhepunkt. Fast alle kommen an diesem 16. Juni in schwarzen T-Shirts. Schüler, Studenten, Anwälte, Senioren, viele junge Familien. Es ist ein schwarzer Zug durch die Straßenschluchten des Stadtteils Hongkong Island. Vom Victoria Park bis zum Regierungssitz. Auch der 35-jährige gebürtige Hongkonger Ken Lui hat sich dem Protest angeschlossen.
Das Auslieferungsgesetz muss vollständig eingestellt werden. Wir Hongkonger wollen dieses Gesetz nicht. Hongkong hat sich schon jetzt sehr verändert. Wir waren eine freie Gesellschaft und machen Rückschritte. Unsere Stadt wird China immer ähnlicher. Es tut mir weh zu sehen, was aus Hongkong geworden ist.
Die Stimmung in Hongkong ist derzeit hoch emotional. Ken Lui ist aktiver Bodybuilder. Er hat die Arme voller Tattoos und trägt Fotos von seinem Pitbull-Terrier dabei. Wenn er aber über Hongkong redet, kommen ihm die Tränen. Gemeinsam mit seiner Frau betreibt er einen Streetwear-Shop in Mong Kok. Ein Laden für Baseballcaps, T-Shirts und Shorts im Skater-Style. Bislang haben er und seine Frau noch nie zu denen gehört, die auf der Straße protestieren. Aber das Auslieferungsgesetz hat sie dazu bewegt, zum ersten Mal mitzumachen, sagt Wong Wing Hung.
Dieses Gesetz hat so viel mit unserer Identität zu tun. Unsere Regierung hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Wir konnten einfach nicht mehr zu Hause bleiben. Selbst wenn wir nicht mehr erreichen sollten, wir werden damit weiter unseren freien Willen ausdrücken.
Ken Lui und Wong Wing Hung stehen für eine junge Generation von Hongkongern, die voller Ungewissheit in die Zukunft sehen, weil sie den wachsenden Einfluss Chinas fürchten, weil unklar ist, was in den nächsten Jahrzehnten aus Hongkong wird, weil die wirtschaftliche Situation gerade für jüngere Leute extrem schwierig ist.
Die hohen Lebenshaltungskosten, das Wohnungsproblem, die Immobilienpreise sind in die Höhe geschossen. Dazu steigt die Inflation schneller als unser Einkommen. Jede junge Generation möchte das Maximum erreichen, aber bei uns gibt es keinen Weg nach oben. Wir überlegen derzeit, Nachwuchs zu bekommen, aber wir fragen uns, ob das Sinn ergibt. Nur ein Beispiel. Viele historische Fakten sind aus den Schulbüchern verschwunden. Auch unsere Kinder lernen nicht mehr, was in China wirklich passiert ist.
Ob die Kulturrevolution in den 60er, 70er Jahren oder das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens in Peking 1989. China hat dafür gesorgt, dass diese politisch sensiblen Ereignisse für die Kommunistische Partei auch in Hongkonger Schulbüchern nur noch wenig oder gar nicht stattfinden. Auch hier wächst der chinesische Einfluss.
Fellow citizens, during large-scale public processions,
zwei Tage nach dem Millionenmarsch vom 16. Juni tritt Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam vor die Öffentlichkeit. Zuvor hat sie sich schon schriftlich bei den Hongkonger Bürgern entschuldigt und das umstrittene Auslieferungsgesetz auf Eis gelegt. Es gelingt ihr damit aber nicht, die Dynamik aus den Protesten zu nehmen. Ganz im Gegenteil. Noch nie waren so viele Menschen in Hongkong auf der Straße und haben protestiert. Nach dem Rekordmarsch entschuldigt sich Carrie Lam erneut.
Die Unruhen der vergangenen Monate sind durch Defizite unserer Regierungsarbeit und unserem Umgang mit dem Gesetzesvorhaben entstanden. Ich trage dafür die Hauptverantwortung. Das hat zu Kontroversen, Konflikten und Ängsten geführt. Dafür möchte ich mich bei den Bürgerinnen und Bürgern von Hongkong aufrichtig entschuldigen.
My most sincere apology. So all people of Hong Kong.
Es ist die größte politische Krise in Hongkong, seit Carrie Lam ihr Amt im Juli 2017 angetreten hat. Eine der Kernforderungen der Proteste in Hongkong, ihren Rücktritt als Regierungschefin, erfüllt Carrie Lam aber nicht. Sie arbeitet seit fast 40 Jahren im Staatsdienst, hatte dabei über 20 verschiedene Posten inne. Und sie macht auch jetzt nochmal deutlich, ein Rücktritt kommt derzeit nicht in Frage. Lärm wirkt dabei bestimmt, gibt sich aber zugleich selbstkritisch und demütig.
This incident has led me to realize that I need to do more.
Ich habe durch diesen Vorfall realisiert, dass ich mehr tun muss. Ich habe in meinen öffentlichen Ämtern nie irgendwelche Mühen gescheut, aber ich habe erkannt, dass ich als Regierungschefin noch viel lernen und Interessen besser ausbalancieren muss. Und ich muss auch noch mehr zuhören, um unsere Gesellschaft nach vorne zu bringen.
Carrie Lam gilt als Peking-freundlich. Kritiker werfen ihr vor, eine Marionette der chinesischen Staats- und Parteiführung zu sein. So auch Willie Lam, ehemaliger Chefredakteur der Hongkonger Tageszeitung South China Morning Post und heute außerordentlicher Professor an der Chinese University of Hongkong.
Well, basically, Carrie Lam has to answer to Beijing. It is very likely that
Carrie Lam muss sich gegenüber der chinesischen Führung in Peking rechtfertigen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Initiative für das Auslieferungsgesetz von Peking ausging. Carrie Lam ist sehr eifrig darin, ihren Vorgesetzten in Peking zu gefallen und es ihnen recht zu machen. Deshalb hat sie sich freiwillig für die Drecksarbeit gemeldet, so ein Gesetz durchzudrücken. Aber sie ist dabei grandios gescheitert und Peking ist mit ihr höchst unzufrieden. Aber deshalb wird sie nicht sofort abgesetzt.
Trotz der großen Protestmärsche, trotz Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten mit mehr als 80 Verletzten, Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam bekommt in den schwierigen Wochen im Juni politischen Rückenwind aus Peking. Offiziell jedenfalls. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Liu Kang.
Die chinesische Regierung hat die Arbeit von Regierungschefin Carrie Lam und der Regierung in Hongkong immer voll unterstützt. Und wir werden auch weiter der Regierung in Hongkong dabei helfen, entsprechend der Rechtslage zu regieren.
Aber für die politische Führung in Peking ist die Zuspitzung der Situation in Hongkong ein Desaster. Bilder von den Massenprotesten werden auf dem chinesischen Festland zensiert. China-Staatsmedien berichten darüber gar nicht. Auch wenn die chinesische Regierung Carrie Lam offiziell stützt, die Proteste in Hongkong haben der Staats- und Parteiführung in Peking Schaden zugefügt, sagt der kritische Experte Willie Lam.
So this decision to strike a compromise, that means to forget.
Der Kompromiss, das Gesetz aufzuschieben und beiseite zu legen, das ist für Xi Jinping bereits eine Niederlage. Es ist das erste Mal, seitdem er 2012 sein Amt übernommen hat, dass er einen Teilrückzug eines politischen Vorhabens zulässt. Aber das Gesetzesvorhaben kann nicht vollständig zurückgenommen werden. Das würde ja bedeuten, dass die Kommunistische Partei einen Fehler gemacht hat. Aber Peking würde nie einen Fehler zugeben, allein um einen Gesichtsverlust zu vermeiden.
Das umstrittene Auslieferungsgesetz ist zwar der konkrete Anlass für den Protest, es geht aber um mehr. Gegen den wachsenden Einfluss der chinesischen Zentralregierung auf Hongkong. Das Prinzip ein Land, zwei Systeme werde immer brüchiger, behauptet Kritiker Lam.
Particularly since Xi Jinping took over power in late 2012, Beijing has progressively and relentlessly.
Besonders seitdem Xi Jinping 2012 an die Macht kam, hat Peking aggressiv und unerbittlich versucht, den hohen Grad der Autonomie Hongkongs zurückzudrängen. Die Führung in Peking will die politische DNA in Hongkong verändern. Eine langfristig angelegte Taktik der Kommunistischen Partei ist dabei, die Zusammensetzung der Hongkonger Bevölkerung zu verändern. Und es hat sich gezeigt, dass das funktioniert.
The makeup of the Hong Kong population is a long-term tactic of the Communist Party, which has proven to work.
Es ist ein langsamer, aber stetiger Prozess. Systematisch erhöht die Regierung in Peking die Zahl der Festlandchinesen in Hongkong. Diverse Studien bestätigen, dass Neuankömmlinge vom Festland deutlich höhere Sympathien für China haben und die Politik aus Peking stützen. Dazu gibt es ein Abkommen, dass 150 Menschen pro Tag aus Festlandchina nach Hongkong übersiedeln dürfen. Diesen Deal für China gab es sogar schon unter der britischen Herrschaft. Das Außenministerium in Peking bestreitet aber vehement, das Prinzip, ein Land, zwei Systeme auszuhöhlen.
Seitdem China die Souveränität über Hongkong ausübt, sind die Prinzipien ein Land, zwei Systeme und Hongkonger regieren Hongkong mit einem hohen Grad an Autonomie vollständig umgesetzt worden. Die Rechte und Freiheiten für die Bürger in Hongkong sind gemäß der Rechtslage garantiert worden. Das ist ein objektiver Fakt, der von jedem akzeptiert wird, der keine Vorurteile hat.
Also, die Führung in Peking sagt, die Rechte und Freiheiten der Hongkonger sind und bleiben erhalten. Weiterhin mit mir verbunden ist Christine Schikupfer, China-Expertin vom Mercator-Institut. Sehen Sie das ähnlich, dass die Freiheiten weiterhin erhalten bleiben?
Na, die Freiheiten sind jetzt schon sehr stark unter Beschuss. Wir haben das in den letzten 5-6 Jahren verstärkt gesehen im Bereich der Universitäten. Wissenschaftler, die sagen, die Forschungsfreiheit, die Unterstützung gerade auch für kritischere Themen hat abgenommen, auch von Leitung der Universitätsseite aus. Im Bereich der Medienlandschaft gibt es verstärkt auch Kommentare von Journalisten, dass Hongkong auch kein Garant mehr ist. Und natürlich, wir erinnern uns an das Verschwinden, letztendlich die Entführung der Buchhändler, der Verleger, die eben Peking-Kritische, gerade über die politische Führung, Bücher verlegt und verkauft haben. Ich glaube, das war ein besonderer Schock für auch einen Großteil der jüngeren Bevölkerung, aber generell der Hongkonger Bevölkerung, dass da Zugriffe möglich geworden sind, die also früher so nicht vorstellbar waren. Also es ist ein schleichender Prozess gewesen jetzt über die letzten Jahre, aber der auch jetzt durch die versuchte Durchsetzung dieses sehr umstrittenen Auslieferungsgesetzes nochmal einen Höhepunkt gefunden hat.
Und es gab auch andere Anzeichen. Wir haben auch zum Beispiel gehört eben gerade, dass Ereignisse aus den Geschichtsbüchern gestrichen werden in Hongkong, zum Beispiel das Tiananmen-Massaker von 1989. Und wir erinnern uns, auch die Kommunistische Partei Pekings hat ja dafür gesorgt, dass bei der Kandidatenauswahl für das Amt des Regierungschefs in Hongkong nur bestimmte Leute antreten dürfen. Also, wo soll das hinführen? Wie wünscht sich die Kommunistische Partei Hongkong?
Sie wünscht sich auf jeden Fall nicht es so, wie sich offensichtlich ein Teil der Hongkonger Bevölkerung das wünscht. Die Occupy-Bewegung, Sie haben das ja gerade schon angedeutet, 2014 war ja auch eine Bewegung getragen von Studierenden, aber auch von Parlamentariern, die zum Beispiel eine doch komplette Umgestaltung des Wahlsystems gefordert haben, also wirklich freie, gleiche Wahlen des Regierungschefs in Hongkong. Und das ist etwas, worauf sich Peking nicht eingelassen hat. Es ging damals ja um ein aus Sicht der Hongkonger Aktivisten faules Kompromissangebot. Es ging darum, dass eine Vorauswahl getroffen werden sollte. Also da wird sehr deutlich, dass die chinesische Regierung nicht bereit ist, jetzt wirklich das noch weiter auszubauen im Sinne von einer wirklichen liberalen Demokratie, politische Reformen durchzuführen, sondern man ist ganz klar aus Pekinger Sicht darauf bedacht, den Einfluss und die Eindämmung des politischen Systems, die Freiheiten weiter voranzutreiben.
Es gibt aber vielleicht einen anderen Punkt, wo Peking durchaus kompromissbereit ist, und da möchte ich jetzt über die Wirtschaft sprechen. In Hongkong leben 7 Millionen Menschen. Die Stadt wurde unter den Briten zu der Finanzmetropole Asiens. Welche Bedeutung hat sie heute immer noch wirtschaftlich für Festlandchina?
Hongkong hat durchaus nach wie vor eine wichtige Bedeutung. Es ist ja praktisch eine Art Brücke zwischen dem festlandchinesischen Finanz- und Wirtschaftssystem und dem internationalen Finanz- und Wirtschaftssystem. Das ist natürlich zum einen vorteilhaft für festlandchinesische Firmen, die in Hongkong ausländisches Kapital aufnehmen können. Es ist aber auch wichtig für internationale Unternehmen, die wegen der Rechtssicherheit, wegen der Transparenz und eben auch der Möglichkeit in Hongkong ganz anders eben angeboten zu sein, an internationale Finanzmärkte dort oft auch ihren Firmensitz wählen. Also es ist durchaus quantitativ gesehen natürlich im Vergleich zu Shanghai hat es durchaus auch an Bedeutung verloren, wenn man jetzt sich mit Umschlagsvolumen im Handel beschäftigt. Aber beispielsweise wichtige Quelle von ausländischen Direktinvestitionen, gerade für das Perlflussdelta ist Hongkong immer noch. Aber ich glaube, gerade diese Brückenfunktion ist sowohl für Festlandchina als auch für die internationale Gemeinschaft nach wie vor unverzichtbar.
Das heißt, China kann auf dieses Einfallstor, auf diese Brückenfunktion von Hongkong eigentlich nicht verzichten, wenn es weiterhin große Massen an ausländischem Kapital anziehen will?
Auf jeden Fall müsste es dann nach Alternativen suchen, die es zunächst auch mal gestalten müsste, natürlich regulatorisch. Aber ich denke ganz klar, wenn es zum Konflikt kommt zwischen der Frage der politischen Hoheit über Hongkong, der Macht Demonstration und einer wirtschaftlichen Funktion Hongkongs wird sich die Kommunistische Partei doch sehr klar für letztendlich Sicherung der politischen Macht und des Einflusses über Hongkong entscheiden. Aber natürlich wird sie das versuchen, sehr geschickt zu machen, sehr indirekt. Und man muss ja leider auch sagen, dass jetzt die Eskalation dieser Proteste durch einen Teil der Demonstranten, die ja das Regierungsgebäude gestürmt haben und verunstaltet haben, dass das natürlich eine Entwicklung ist, die Peking sehr stark in die Hände spielt, weil man jetzt die Möglichkeit hat, die Protestbewegung als Ganzes zu diskreditieren. Und über solche Maßnahmen, die auch oftmals indirekt von Peking gesteuert werden, über auch beispielsweise die nicht handelnde Hongkonger Polizei zu dem Zeitpunkt, das liegt zumindest sehr nahe. Das ist Teil des Repertoires, was Peking in solchen Situationen nutzt. Also wird Peking versuchen, da eher indirekt Einfluss zu nehmen. Aber ich glaube, die Frage politische Kontrolle ist letztendlich wichtiger als die wirtschaftliche Rolle oder Funktion, die Hongkong für Peking hat.
Die von Ihnen angesprochene Stürmung des Parlaments, die kurzzeitige, die war ja am 1. Juli. Wir wollen jetzt mal auf die nächsten Monate schauen. Die Protestler in Hongkong, die hoffen auf das Ausland. So hat es Axel Dorloff auf den Straßen gehört.
Vor dem G20-Gipfel in Japan hat die Protestbewegung in Hongkong die restlichen G20-Staaten um Unterstützung gebeten. Wir brauchen Hilfe. Oder Präsident Trump, bitte befreie Hongkong. So steht es auf den Plakaten der Demonstranten. Einer, der bei den Protesten wieder dabei ist, ist der 22-jährige Hongkonger Demokratieaktivist Joshua Wong. Am 17. Juni, einen Tag nach dem Millionenmarsch in Hongkong, wurde er aus dem Gefängnis entlassen. Ein paar Tage später sitzt der Student in einem Büro der Democratic Party.
Es ist wirklich schwer zu sagen, was in den nächsten Jahren passieren wird. Keiner hat doch vorausgesagt, dass 2 Millionen Hongkonger Bürger bei einem Protestmarsch mitmachen. Aber den Preis müssen im Endeffekt die Regierungen in Hongkong und Peking zahlen. Mit dieser massiven Mobilisierung können wir den Unterschied machen. Das alles ist noch nicht zu Ende, weil die Menschen in Hongkong ihren Beitrag leisten.
Because of the contribution of Hong Kong people.
Joshua Wong trägt Jeans, Brille und ein schwarzes T-Shirt, auf dem übersetzt steht: Wir sind in Tränen, aber nicht wegen Tränengas. Nach seiner Haftstrafe widmet sich Wong wieder dem Kampf um Hongkongs Freiheit. Bereits im Jahr 2014, damals als 17-jähriger Schüler, war er das Gesicht der sogenannten Regenschirmproteste in Hongkong. Damals hatten Hunderttausende über Wochen für mehr Demokratie und gegen den wachsenden Einfluss Chinas mobilisiert. Joshua Wong zeigt sich für die derzeitigen Proteste optimistisch.
Wie so viele Schüler aus der Oberschule, sogar jünger als ich, während der Proteste ihren Beitrag geleistet haben, das zeigt, wie die nächste Generation sich der Zukunft von Hongkong verschrieben hat. Ich bin wirklich gespannt auf das Jahr 2047, wenn diese Schüler und auch ich zwischen 40 bis 50 Jahre alt sind. Wie kann Peking dann noch über Hongkong regieren? Das ist die grundlegende Frage. Ich glaube, darauf hat Präsident Xi Jinping noch keine Antwort.
How can still Beijing rule Hong Kong? That's the fundamental question that I believe President Xi have no answer.
Die Regenschirmbewegung hatte sich 2014 vergeblich für eine Direktwahl der Hongkonger Lokalregierung eingesetzt. Viele der damaligen Forderungen sind nicht erfüllt worden. Aber in Hongkong geht der Kampf um Freiheitsrechte, um ein unabhängiges Rechtssystem und den Grad der politischen Autonomie weiter. Es geht um die Zukunft Hongkongs. Für Demokratieaktivistin Bonnie Loing ist es ein Kampf der Systeme.
In Wahrheit reden wir doch darüber, welche Seite diesen Kampf gewinnen wird. Und es ist ein Kampf zwischen zwei sehr unterschiedlichen Wertesystemen. Herrschaft des Gesetzes versus Herrschaft durch das Gesetz. Totalitarismus versus Demokratie. Verletzung der Menschenrechte versus Schutz der Menschenrechte. Hongkong steht an vorderster Front im Kampf um die Freiheit.
Hongkong is at the front line of fighting for freedom.
Von der vordersten Front der Freiheit spricht diese Aktivistin, und davor haben wir von Joshua Wong die Hoffnung gehört, dass seine Generation künftig an den Schaltstellen in Hongkong sitzt. Aber viele kritische Köpfe, die verlassen ja auch Hongkong, weil es einfach zu anstrengend ist. Die Immobilienpreise sind hoch, dauernd immer der Einfluss aus Peking. Ja, und Festlandchinesen, die kommen jedes Jahr nach Hongkong, die sind dann eher Peking-freundlich. Sind die kritischen Köpfe also künftig in der Minderheit in Hongkong, Christine Schiekupfer?
Na, man merkt natürlich schon auch bei den kritischen Köpfen Joshua Wong, der jetzt gerade aus dem Gefängnis entlassene, sozusagen frühere Mitanführer der Occupy-Bewegung, auch ein gewisses Verantwortungsgefühl gegenüber Hongkong. Natürlich werden das sicherlich einige tun, die sagen, ich sehe hier keine Möglichkeit mehr. Aber es ist schon vorstellbar, wie wir das auch in Festlandchina gesehen haben. Einige Dissidenten sind ins Ausland gegangen, auch weil sie zu sehr unter Druck waren. Aber es wird sicherlich immer eine Anzahl von Menschen geben, die sich auch für diese Stadt, für die damit verbundenen Identitäten und Freiheiten engagieren werden. Das ist ja auch, man ist eingebettet in einen kulturellen Kontext, in einen familiären Kontext. Also so eine Entscheidung dauerhaft wegzuziehen, ist sicherlich auch nicht so einfach. Und man muss auch sehen, das ist sicherlich nicht der Gros, aber einige der festlandchinesischen Studierenden, Wissenschaftler, mit denen ich auch beim letzten Mal gesprochen habe, auch da verändert sich ja etwas, wenn die erleben, was in Hongkong doch noch möglich ist, wenn es einen anderen Zugang zu Informationen, auch zu Forschungsdatenbanken und sozusagen Quellen gibt. Das ist ja auch etwas, was mit diesen Leuten etwas macht und möglicherweise auch dann zu Fragen an die eigene Regierung und den Umgang mit Hongkong führt.
Was erwarten Sie jetzt bis Ende des Jahres? Wir haben es gesehen bei den Protesten mit den gelben Regenschirmen vor einigen Jahren. Die sind letztlich dann nach vielen, ja, hektischen Monaten eingeschlafen. Wird das auch bei diesen Protesten der Fall sein bis Ende des Jahres?
Also durch die letztliche Eskalation eines Teils der Proteste, durch die Stürmung des Parlamentsgebäudes und den Vandalismus und die Bilder, die man damit bekommen hat, wird es natürlich die Hongkonger Regierung angekündigt und auch Peking eingefordert, jetzt eine auch harsche Verfolgung, Verhaftung, auch möglicherweise Prozesse, denke ich, gegen einige dieser Protestierenden geben, was natürlich diese Bewegung an sich auch innerhalb Hongkongs diskreditiert hat oder auch weiter diskreditieren wird, sodass ich denke, dass in der Tat die Präsenz auf der Straße möglicherweise abflauen wird. Aber das Grundproblem, jetzt ganz konkret natürlich, wie geht man mit diesem Gesetzesvorhaben um? Wird das weiter verschoben oder wird das irgendwann ganz abgeblasen? Das bleibt sicherlich auf dem Tisch. Das ist etwas, wo die Hongkonger Regierung jetzt nochmal drauf reagieren muss. Es werden ja irgendwann auch wieder Parlamentssitzungen stattfinden, wo das ein Thema ist. Und diese Forderung bezüglich des Gesetzesvorhabens, auch sicherlich nochmal die Frage, Stichwort Wahlsystemsreform, das wird sicherlich bleiben. Und ich gehe eigentlich von einem, ja, sag ich mal, niederschwellig, vielleicht auch immer mal wieder aufflackernden Konflikt zwischen eben den demokratischen Kräften und den parteinahen Kräften in Hongkong und letztendlich zwischen, ja, Peking und der Hongkonger Bevölkerung, die sich eben weiterhin klare politische und wirtschaftliche Freiheiten wünscht, aus.
So sagt es Christine Schiekupfer, Sinologin. Sie hat in China gelebt, arbeitet jetzt beim Mercator-Institut in Berlin, einer Denkfabrik für China-Themen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Mehr zu China finden Sie auch bei uns im Podcast der Weltzeit. Scrollen Sie mal ein bisschen durch nach hinten. Da hatten wir schon einiges in diesem Jahr. Ich bin André Zanto. Bis zum nächsten Mal.